Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal haben wir den Anfang des Lukas-Evangeliums erreicht. Der Name des Verfassers, nämlich Lukas, taucht in dem Evangelium selbst nicht auf. Aber in einem Brief des Apostels Paulus. Und da ist aus einer Nebenbemerkung zu erfahren, dass Lukas von Beruf Arzt gewesen ist. Außer dem Lukas-Evangelium wurde auch die Apostelgeschichte von Lukas verfasst. Doch obwohl er auch hier seinen eigenen Namen nicht erwähnt, so finden sich doch ein paar interessante Hinweise auf seine Person. Denn in den ersten 15 Kapiteln berichtet er dort über Ereignisse, an denen er selbst nicht aktiv beteiligt war. Da heißt es zum Beispiel, sie kehrten nach Jerusalem zurück. Oder als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia. Doch mitten in Kapitel 16 ändert sich plötzlich die Perspektive des Berichterstatters, indem Lukas schreibt, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte. Das heißt, Lukas selbst nimmt an dieser Reise teil, die ihn zusammen mit dem Apostel Paulus bis nach Europa führt. Soweit ein kurzer Rückblick auf die vorige Sendung. Darin gab es eine allgemeine Einführung in das Lukas-Evangelium und wir haben uns mit dem Vorwort beschäftigt, das Lukas seinem Bericht über das Leben und Wirken Jesu voranstellt. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus Kapitel 1 die Verse 5 bis 35. Herzlich willkommen im längsten Kapitel des Neuen Testaments. Aus 80 Versen besteht das Anfangskapitel des Lukas-Evangeliums. Woran Lukas allerdings keine Schuld trägt, denn die Einteilung der Bibel in Kapitel und Verse erfolgte erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Warum das erste Kapitel dabei so lang geraten ist, kann man jedoch gut nachvollziehen. Hier geht es um zwei Frauen, die auf eine ungewöhnliche Art davon erfahren, dass sie schwanger sind bzw. werden. Und schon vor der Geburt ihrer beiden Söhne steht fest, dass diese beiden Söhne, nämlich Johannes und Jesus, einmal in enger Beziehung zueinander stehen und Gott auf besondere Weise dienen werden. Diese Schwangerschaftsgeschichten, wie ich sie kurz und einfach nennen möchte, gehören zu den Besonderheiten des Lukas-Evangeliums. Die anderen drei Evangelien setzen mit der eigentlichen Berichterstattung erst später ein, wenn man mal von dem Stammbaum im Matthäus-Evangelium und der Vorrede im Johannes-Evangelium absieht. Matthäus beginnt mit der Geburt Jesu, aber nicht mit der Vorgeschichte. Und Markus und Johannes mit dem Auftreten Johannes des Täufers in der Öffentlichkeit, also rund 30 Jahre später. Dass ausgerechnet Lukas so ausführlich über zwei Schwangerschaften berichtet, ist wohl kein Zufall. Erinnern wir uns, er ist Arzt von Beruf. Allein schon deshalb dürfte es für ihn interessant gewesen sein, genau in Erfahrung zu bringen, auf welche Weise Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt und auf die Welt gekommen ist. Lukas selbst hat die beiden schwangeren Frauen nicht beraten und auch nicht betreut, aber, so steht es im Vorwort zum Lukas-Evangelium in den Versen 1 bis 4, er hat sich alles von zuverlässigen Zeugen berichten lassen. Möglicherweise gehörte auch Maria, die Mutter Jesu, zu diesen Zeugen. Das würde erklären, warum Lukas nicht nur die Details rund um die beiden Schwangerschaften kannte, sondern zum Beispiel auch die Geschichte von dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Das Lukas-Evangelium weist übrigens noch einige andere Besonderheiten auf, obwohl es zusammen mit dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium zu den sogenannten synoptischen Evangelien gehört. Diese drei synoptischen Evangelien folgen mehr oder weniger alle demselben Erzählstrang. Doch das Lukas-Evangelium enthält noch weitere zusätzliche Passagen, die in den anderen Evangelien schlichtweg nicht vorkommen. Von den 20 Wunderberichten im Lukas-Evangelium sind immerhin 6 nirgendwo anders zu finden. Und von den insgesamt 23 Gleichnissen und gleichnisartigen Vergleichen im Lukasevangelium kommen 18 ausschließlich bei Lukas vor. Und dazu gehören so wichtige Gleichnisse wie das vom verlorenen Sohn und das vom barmherzigen Samariter. Auch die anrührende Geschichte von den beiden Emmaus-Jüngern, die zwar etwas von der Auferstehung Jesu gehört haben, mit dieser Nachricht aber nicht wirklich etwas anzufangen wissen, ist nur im Lukasevangelium zu finden. Befassen wir uns nun also mit dem Bibeltext aus dem ersten Kapitel. Das kurze Vorwort, in dem Lukas erläutert, warum er diesen Bericht über das Leben Jesu für einen gewissen Theophilus verfasst hat, dieses Vorwort war bereits Thema der vorangegangenen Sendung. Jetzt geht es weiter mit Vers 5. Lukas berichtet: Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Erinnern Sie sich noch an die 400 Jahre des Schweigens, die ich in dieser Sendereihe schon hin und wieder erwähnt habe? Gemeint ist damit die Lücke, die sich zeitlich gesehen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament auftut. Die Berichte des Alten Testaments reichen bis in die Zeit von Nehemia und Maleachi. Über die 400 Jahre danach schweigt die Bibel. Das muss man sich einmal vorstellen. Nachdem der Prophet Maleachi seine Botschaft an den Mann und an die Frau gebracht hat, herrscht vom Himmel herab 400 Jahre lang Funkstille. Nun, zu den einzelnen Menschen, die auf Gott vertraut haben, wird er sicher auch in dieser Zeit gesprochen haben. Aber es passierte eben nichts, was einer Erwähnung in der Heiligen Schrift für wert geachtet wurde. Doch dann geschah etwas, worüber nur das Lukasevangelium zu berichten weiß. Ein Priester mit Namen Zacharias bekommt Besuch von einem Engel. Und damit gehen die 400 Jahre des Schweigens endlich zu Ende. Über Zacharias und seine Frau Elisabeth heißt es in den Versen 6 und 7, Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Keine Kinder bekommen zu können, war damals für eine jüdische Frau ein schweres Schicksal. Wer weiß, ob nicht liebe Glaubensgeschwister hinter ihrem Rücken sogar darüber tuschelten, was wohl der Grund dafür sein könnte, dass sie von Gott auf diese Weise bestraft wurde. Aber nein, es war keine Strafe. Sie und ihr Mann waren fromme Leute und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig, heißt es in Vers 6. Dies sollten sich bitteschön alle hinter die Ohren schreiben, die heute in ihrer Gemeinde zum Beispiel mitbekommen, dass jemand schwer erkrankt ist und die dann mehr oder weniger offen die Frage stellen, ob es sich dabei wohl um eine Strafe Gottes handeln könnte. Elisabeth und Zacharias jedenfalls waren inzwischen beide so alt, dass ohnehin nicht mehr mit Nachwuchs zu rechnen war. Sie mussten einfach lernen, mit ihrem gescheiterten Lebenstraum weiterzuleben. Doch eines Tages geschah Folgendes. Ich lese die Verse 8 bis 12. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihm nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volks stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Wenn abends im Tempel ein Priester das Räucheropfer darbrachte, dann war das für das Volk im Vorhof des Tempels die Stunde des Gebets. Eine Mischung aus Weihrauch und anderen Zutaten wurde auf dem Räucheropferaltar verbrannt, so dass drinnen wohlriechender Rauch und draußen die Gebete der Menschen zu Gott emporstiegen. Und oft wird Zacharias in diesen Momenten mitgebetet haben: Herr, sei gnädig und schenke mir und meiner Frau doch bitte ein Kind. Gut, dass er während der Opferzeremonie so gebetet hat, ist Spekulation, aber dafür gebetet hat er auf jeden Fall. Denn der Engel, der Zacharias im Tempel erscheint, sagt zu ihm, weiter ab Vers 13, »Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist.« Gerade erst in der vorletzten Sendung ging es zum Schluss des dritten Mosebuches um verschiedene Arten von Gelübden. Es gab Gelübde, bei denen man versprach, etwas für Gott zu tun oder ihm etwas zu geben. Und es gab Gelübde, bei denen man versprach, auf etwas zu verzichten. Das waren die sogenannten Entsagungsgelübde. Eine Sonderform davon waren die Naziräergelübde. Jemand versprach, für eine gewisse Zeit sein Leben ganz Gott zu weihen und währenddessen auf Alkohol und gewisse Speisen zu verzichten. Er lebte sozusagen wie ein Asket. Und tatsächlich kann man das aus dem Hebräischen stammende Wort Naziräer mit Asket übersetzen. Nach außen hin war ein Naziräer oft daran zu erkennen, dass er seine Haare einfach wachsen ließ. Das alles passt recht gut zu der Beschreibung, die in den Evangelien später von Johannes dem Täufer gegeben wird. Mit einem Gewand aus Kamelhaaren zieht er durch die Gegend, ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig und fordert die Menschen auf, Buße zu tun. Alles das ist schon in der Prophezeiung enthalten, die der alte Priester Zacharias vom Engel Gottes bekommt. Er wird groß sein vor dem Herrn, heißt es in Vers 15. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Auf starkes Getränk verzichten, aber erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dafür muss man übrigens nicht unbedingt ein Naziräer werden. Paulus schreibt im Epheserbrief wörtlich, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ich würde diese Aufforderung sogar noch ein bisschen weiter fassen. Denn was für den einen der Wein oder das starke Getränk ist, ist für den anderen das Auto, der Urlaub, die Eigentumswohnung, die gesellschaftliche Anerkennung. Solche Dinge machen das Leben scheinbar erst so richtig lebenswert, aber sie können auch abhängig machen. Viel besser ist es, sich von der Kraft des Heiligen Geistes abhängig zu machen. Mit dieser Kraft können wir mit Zuversicht dem Leben ins Gesicht sehen. Zurück zu der Prophezeiung, die der Priester Zacharias von dem Engel bekommt. Johannes soll der Junge heißen, auf den sich Zacharias und seine Frau Elisabeth nun freuen können. Ein Mann nach Gottes Herzen soll er werden. Weiter ab Vers 16. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Die Anmerkung über Elia in Vers 17 halte ich für nicht unwichtig. Denn sowohl Johannes der Täufer als auch Jesus werden später von einigen Leuten für den zurückgekehrten Elia gehalten. Dabei heißt es hier in der Ankündigung des Engels nur, Johannes wird vor seinem Herrn hergehen in der Kraft Elias. Des Weiteren wird Johannes die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren. Was für eine wunderschöne Ausdrucksweise für das, was wir heute wohl als Lösen des Generationenkonflikts bezeichnen würden. Viel schlimmer als die Lücke, die sich zwischen Jung und Alt manchmal auftut, ist meines Erachtens jedoch die Lücke, die sich zwischen den Menschen und Gott auftut. Wenn Menschen zu Gott finden, sowohl Junge wie auch Alte, dann entschärft sich auch der Generationenkonflikt. Weil dann Jung und Alt mit Verständnis und Respekt aufeinander zugehen können. Weiter mit Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Immer wenn ich diesen Vers lese, muss ich irgendwie lächeln und fühle mich zugleich ertappt. Da haben wir einen frommen Mann, der obendrein auch noch Priester ist und der wohl viele Jahre lang zu Gott gebetet hat: Herr, meine Frau und ich wünschen uns nichts sehnlicher als ein Kind. Und dann erscheint da ein Engel Gottes und sagt zu ihm: Geht in Ordnung, schon bald werdet ihr einen kleinen Jungen in euren Armen halten. Und Zacharias? Der reagiert völlig verdattert und fragt den Engel: Wie bitte? Woran soll ich das erkennen? Meine Frau und ich sind fürs Kinderkriegen doch schon viel zu alt. Verrückt, oder? Da hätte Zacharias das Beten doch auch gleich sein lassen können. Aber so sind wir eben manchmal. So bin auch ich manchmal. Ich liege Gott mit irgendeiner Bitte in den Ohren und bin dann völlig perplex, wenn er diese Bitte mir erfüllt. Ich meine, es war ein afrikanischer Christ, der einmal sinngemäß gesagt hat: Wenn ich den Herrn um Regen bitte, darf ich nicht vergessen, meinen Regenschirm mitzunehmen. Einen Unterschied zwischen Zacharias und mir gibt es allerdings doch. Zacharias hat immerhin einen Engel Gottes an seiner Seite stehen, als er seine Zweifel zum Ausdruck bringt. Und dafür hat der Engel anscheinend nicht so viel Verständnis. Ich lese weiter ab Vers 19. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Tja, Unglaube ist nicht nur dumm, sondern macht auch stumm. Wenigstens in diesem Fall. Ansonsten kann man leider auch das Gegenteil erleben, dass sich Menschen, die voller Unglaube sind und Gottes Existenz leugnen, dass sie sich lautstark zu Wort melden und die Gläubigen verspotten. Doch es wäre besser für sie zu schweigen und auf die zu hören, die ihnen etwas von ihren Erfahrungen mit Gott erzählen können. Ich lese weiter ab Vers 21. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Auch diese Szene entbehrt nicht einer gewissen Komik. Nach 400 Jahren des Schweigens entschließt Gott sich, das Schweigen zu brechen und sendet seinen Engel zu einem frommen Mann, der auch noch Priester von Beruf ist und obendrein ein treuer Beter. Doch Zacharias zeigt sich von dieser Situation so überfordert, dass Gott gleich wieder auf Funkstille umschaltet. Diesmal allerdings nicht, indem er schweigt, sondern indem er Zacharias zum Schweigen bringt. Der tritt nun schweigend vor das Volk, zeigt vermutlich auf seinen Mund und deutet damit an, dass er nicht mehr sprechen kann. Wie er den Leuten klargemacht hat, dass ihm ein Engel erschienen ist, das wage ich mir kaum vorzustellen. Weiter ab Vers 23. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Am Anfang von Vers 23 heißt es hier: Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war. Das hört sich irgendwie nach Feierabend an. Doch in Vers 8 war zu lesen, dass Zacharias seinen Priesterdienst versah, da seine Ordnung an der Reihe war. Damit ist eine Regelung gemeint, die auf König David zurückgeht. Danach musste jeder Priester 2-mal jährlich 1 Woche lang am Tempel in Jerusalem Dienst tun. Danach kehrten die Priester dann wieder nach Hause zurück. Auf Zacharias wartete eine gut gelaunte Ehefrau, die endlich einmal so richtig zu Wort kam, weil Zacharias nicht reden konnte. Wer weiß, wie oft sie ihm jeden Tag ins Ohr geflüstert hat: Liebling, stell dir vor, wir bekommen ein Baby. Hören Sie nun die Verse 26 und 27. und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Hier gibt es also einen Orts- und Zeitwechsel. Zacharias wurde in Jerusalem im Landesteil Judäa von dem Engel aufgesucht. Und 6 Monate später erscheint er einer gewissen Maria in Nazareth im Landesteil Galiläa. Maria, so wird hier zweimal betont, ist noch Jungfrau, hat bis zu diesem Zeitpunkt also noch nie mit einem Mann geschlafen. Trotzdem wird der Engel ihr mitteilen, dass sie schon bald einen Sohn bekommen wird. Manche Bibelausleger argumentieren, dass in einer Prophetie aus dem Jesaja-Buch nicht von einer Jungfrau, sondern nur von einer jungen Frau die Rede ist. Erst als das hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt wurde, sei daraus versehentlich die Jungfrau geworden. Und so hätte sich dann im Neuen Testament die Lehre von der Jungfrauengeburt entwickelt. Das hört sich zwar vernünftig an, doch wie ist dann die Reaktion Marias auf die Ankündigung des Engels zu erklären? In Vers 34 wird sie mit den Worten zitiert, »Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß?« Oder, wie es in einer modernen Bibelübersetzung noch deutlicher heißt, »Wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau.« Ich meine, allein diese Äußerung ist so eindeutig, dass es eigentlich keiner weiteren Diskussion bedarf. Zurück zum Bibeltext, die Verse 28 und 29. »Und der Engel kam zu Maria hinein und sprach, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Ein Bekannter von mir hat einmal spaßeshalber gesagt, Maria muss eine Protestantin gewesen sein, sonst wäre sie nicht so erschrocken, als der Engel zu ihr sagte, sei gegrüßt, du Begnadete. Oder wie es im katholischen Ave Maria heißt, gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade. Dass sie eine besondere, eine Begnadete, eine von Gott auserwählte Frau war, das sollten auch eingefleischte Protestanten ihr nicht absprechen. Denn schließlich war es der Engel Gottes, der ihr diese besondere Würde zusprach. Und es war Gottes Wille, dass diese Frau den Erlöser der Welt auf die Welt bringen sollte. Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.« Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Ich frage mich manchmal, was jemand, der die Jungfrauengeburt in Zweifel zieht, über diese Verse denken mag. Dass Jesus den Thron seines Vaters David, gemeint ist, den Thron seines irdischen Vorfahrens David einnehmen und als König über das Volk Israel herrschen wird, das ist doch noch viel schwerer mit dem Verstand zu erfassen. Maria hätte es vermutlich auch nicht geglaubt, wenn jemand aus der Nachbarschaft ihr dies erzählt hätte. Aber zum Glück schickte Gott ihr einen Engel. Das machte Eindruck. Doch die Sache mit dem Kind, das sie bekommen sollte, war ihr noch immer nicht ganz geheuer. Ja, anscheinend war sie die allererste, die eine Jungfrauengeburt für unmöglich hielt. Hören Sie dazu die Verse 34 und 35. Da sprach Maria zu dem Engel, »Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß?« Der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.« Hier ergibt sich eine interessante Verbindung zum dritten Buch Mose, durch das wir uns gerade in den vergangenen Wochen hindurchgearbeitet haben. Da war zu lesen, dass eine Frau aus dem Volk Israel, die ein Kind zur Welt brachte, dadurch für eine Weile kultisch unrein wurde. Und zwar, so hart es sich anhört, weil sie einen weiteren Sünder zur Welt brachte. Aus der Sicht der Bibel ist nämlich jeder Mensch von Geburt an ein Sünder, weil er ein Teil ist der von Gott abgefallenen Schöpfung. In Psalm 51 spricht David diesen Sachverhalt an, indem er schreibt: Ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Maria dagegen wird keinen Sünder zur Welt bringen. Deshalb spricht der Engel hier von dem Heiligen, das geboren wird. Die Jungfrauengeburt durchbricht sozusagen die natürliche Fortpflanzungskette, wonach ein sündiger Mann und eine sündige Frau selbstverständlich nur sündige Nachkommen in die Welt setzen können. Und warum ist das Ganze für uns heute noch wichtig? Weil nur jemand, der selbst ohne Sünde ist, später für die Sünden der Menschen sterben und die Schuld der Menschen auf sich nehmen kann. Daran hat Gott bereits gedacht, bevor er Jesus auf diese Welt schickte, und hat sich die Sache mit der Jungfrauengeburt ausgedacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es im Johannesevangelium, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 80 Verse umfasst das erste Kapitel des Lukasevangeliums und ist damit zugleich auch das längste Kapitel des Neuen Testaments. Knapp die Hälfte davon ist bereits geschafft. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es weiter ab Vers 36. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.